Die 49. Portion aus der Matthäus 5,19 Serie. 5. Mose 26,1 bis 29,8. Prophetische Fakten. 5. Mose 28,69. Das sind die Worte des Bundes, den der Höchste im Land Moab Mose geboten hat, mit den Kindern Israel zu schließen, außer dem Bund, den er am Horeb mit ihnen geschlossen hatte. Die Themen für diese Portion sind die folgenden. Das wichtige Wörtchen wenn, vergessen, nun aber ins Herz geschrieben, Gewichtung zwischen Segen und Fluch und die Historie des Hauses Juda als Erfüllung biblischer Prophetie. Wie immer wünschen wir dir Gottes Segen beim Prüfen der Inhalte. Das wichtige Wörtchen wenn. 5. Mose 28,9. Der Höchste wird dich als ein heiliges Volk für sich bestätigen, wie er dir geschworen hat, wenn du die Gebote des Höchsten deines Gottes hältst und auf seinen Wegen wandelst. Hier wird uns eine Bedingung aufgezeigt. Wir werden nicht einfach so als ein heiliges Volk bestätigt, sondern wir werden es, wenn wir seinen Geboten gehorchen. Schnell könnte man einwenden, ist das jetzt aber durch unseren Messias Jeschua nicht anders, denn es steht doch geschrieben. 1. Petrus 2,9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat, zu seinem wunderbaren Licht. In der Tat sind wir durch Glauben und Gnade dieses heilige Volk in Christus. Aber, wie wir nun alle mit voranschreitender Zeit lernen dürfen, führt uns dieser Glaube und Gottes Gnade dazu, dass wir das Folgende ebenfalls mehr und mehr verstehen und leben dürfen. Jakobus 1,25. Wer aber ständig auf das vollkommene Gesetz Gottes achtet, das Gesetz, das uns frei macht, und befolgt, was es sagt, und nicht vergisst, was er gehört hat, den wird Gott segnen. Gehorsam bringt also Segen. Das ist sowohl im NT als auch im AT so. Was sonst? 5. Mose 28,2. Und alle diese Segnungen werden über dich kommen und werden dich erreichen, wenn du der Stimme des Höchsten deines Gottes gehorchst. Die heutzutage weit verbreitete humanistische Lehre, dass unser Gott völlig bedingungslos liebt und segnet, ist eine Lüge, die unserem schwachen Fleisch und unseren listigen Herzen wohlgefällig ist, aber sicherlich nicht unserem allmächtigen Gott. Der Glaube, den unser liebende Gott von uns erwartet, ist dieser hier. 1. Johannes 5,3. Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten, und seine Gebote sind nicht schwer. Und 2. Johannes 1,6. Und darin besteht die Liebe, dass wir nach seinen Geboten wandeln. Dies ist das Gebot, wie ihr es von Anfang an gehört habt, dass ihr darin wandeln sollt. Denn ohne einen Wandel, der Gott wohlgefällige Werke tut, ist unser Glaube gar kein Glaube. Jakobus 2,17. So ist es auch mit dem Glauben. Wenn er keine Werke hat, so ist er an und für sich tot. In anderen Worten, unser Glaube errettet uns, wenn wir die Dinge tun, die unser Gott von uns fordert. Dieser Gehorsam bestätigt dann, dass unser Glaube überhaupt erst ein Glaube ist. Das heißt, Glaube und Werke können nicht getrennt voneinander existieren. Jakobus 2, 21-22. Wurde nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerechtfertigt, als er seinen Sohn Isaak auf dem Altar darbrachte? Siehst du, dass der Glaube zusammen mit seinen Werken wirksam war und dass der Glaube durch die Werke vollkommen wurde? Noch einmal, unser Glaube kann uns erst dann rechtfertigen, retten, uns ewiges Leben geben, wenn wir das tun, was unser himmlischer Vater von uns erwartet. Alles andere ist Selbstbetrug. Jakobus 1, 22-25. Es genügt aber nicht, das Wort nur zu hören. Ihr müsst auch danach handeln. Alles andere ist Selbstbetrug. Wer Gottes Botschaft nur hört, sie aber nicht in die Tat umsetzt, dem geht es wie einem Mann, der in den Spiegel schaut. Er betrachtet sich, geht wieder weg und hat auch schon vergessen, wie er aussieht. Ganz anders ist es dagegen bei dem, der nicht nur hört, sondern immer wieder danach handelt. Er beschäftigt sich gründlich mit Gottes Gesetz, das vollkommen ist und frei macht. Er kann glücklich sein, denn Gott wird alles segnen, was er tut. Unser Glaube ist also biblisch nur dann echt, wenn wir gehorsam sind. Das ist eine Lehre, die uns zuerst in der Heiligen Weisung, also dem Gesetz Gottes, begegnet und dann immer und immer wieder im NT wiederholt wird, wenn wir denn aufmerksam lesen. Hier nur ein paar Beispiele dazu. Johannes 3,16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Wir haben durch den Glauben an den Sohn Gottes ewiges Leben. Dieses Wort ist glaubwürdig, so wie auch dieses hier. 2. Timotheus 2, 11-12. Glaubwürdig ist das Wort. Wenn wir mitgestorben sind, so werden wir auch mitleben. Wenn wir standhaft ausharren, so werden wir mitherrschen. Ein weiteres Beispiel, Epheser 1,13. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Wir lesen von einem Evangelium, das uns durch unseren Glauben errettet, ganz ohne ein Wenn. Aber wiederum steht geschrieben, 1. Korinther 15, 1-2. Ich erinnere euch aber, ihr Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch feststeht, durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr an dem Wort festhaltet, das ich euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr vergeblich geglaubt hättet. Der Text sagt nicht, wir sind bereits gerettet, weil wir an das Evangelium glauben, sondern er sagt klar und deutlich, wir werden gerettet, wenn wir an dem Wort festhalten, es sei denn, dass wir vergeblich geglaubt hätten. Zu diesem Zeitpunkt in der Zukunft noch ein Beispiel anhand des geistlichen Hauses. 1. Petrus 2, 4-5. Da ihr zu ihm gekommen seid, zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar ist, so lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Wiederum steht geschrieben, Hebräer 3,6, Christus aber als Sohn über sein eigenes Haus, und sein Haus sind wir, wenn wir die Zuversicht und das Rühmen der Hoffnung bis zum Ende standhaft festhalten. Dieses bis zum Ende standhaft festhalten ist vor allem für uns und die noch bevorstehende Zeit wichtig. In diesem Zusammenhang spricht unser Meister auch in Matthäus 24,13, wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Ein letztes Beispiel mit einem Wenn. Wie werden wir zu Kindern Gottes? Johannes 1,12. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Wiederum steht geschrieben, Römer 8,17. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus, wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. In kurz, Gottes Gnade ist ein Geschenk, welches wir völlig unverdient erhalten. Diese Gnade und das Annehmen dieses Geschenkes im Glauben beenden den Errettungsprozess aber nicht. Im Gegenteil, sie starten ihn. Sie sind der Anfang der Errettung. In anderen Worten, die mehr und mehr verbreitete Lehre der Neuzeit besagt, dass man durch Lippenbekenntnis und Glauben allein errettet wird, ganz ohne Wenns. Die Bibel sagt aber klar, deutlich und sehr eindringlich, Jakobus 2, 19-20, du glaubst, dass es nur einen Gott gibt, du tust wohl daran, auch die Dämonen glauben es und zittern. Willst du aber erkennen, du nichtiger Mensch, dass der Glaube ohne die Werke tot ist? Vergessen, nun aber ins Herz geschrieben. 5. Mose 26,13. So sollst du vor dem Höchsten, deinem Gott, sprechen, ich habe das Heilige aus dem Haus gebracht und habe es auch dem Leviten und dem Fremden, der Waise und der Witwe gegeben, nach deinem ganzen Gebot, das du mir geboten hast. Ich habe deine Gebote nicht übertreten und nicht vergessen. Letzteres konnten sicherlich nahezu alle von uns vor nicht allzu langer Zeit nicht sagen, denn durchaus hatten wir seine heiligen Gebote übertreten und vergessen. Nun aber, in seiner Gnade, die er uns durch seinen Sohn darreicht, sorgt unser allmächtige Gott selbst dafür, dass wir uns an das, was wir vergessen hatten, wieder erinnern und es tun. Hesekiel 36, 26 bis 27. Und ich werde euch ein neues Herz geben und euch einen neuen Geist schenken. Ich werde das Herz aus Stein aus eurem Körper nehmen und euch ein Herz aus Fleisch geben. Und ich werde euch meinen Geist geben, damit ihr nach meinem Gesetz lebt und meine Gebote bewahrt und euch danach richtet. Das heißt, das, was unsere Vorväter sowohl in der Wüste als auch danach nicht getan haben, tut jetzt unser himmlischer Vater in und durch uns. 1. Korinther 10, 1-2. Ich will aber nicht, meine Brüder, dass ihr außer Acht lasst, dass unsere Väter alle unter der Wolke gewesen und alle durch das Meer hindurchgegangen sind. Sie wurden auch alle auf Mose getauft in der Wolke und im Meer. So wie sie damals, im übertragenen Sinne, auf Mose getauft wurden, so sind wir heute auf unseren Messias Jeschua getauft. Für beide galt und gilt, gehorsam zu sein, sprich die Gebote unseres allmächtigen Gottes zu bewahren, zu beschützen und zu tun. Daran werden wir durch die Worte Gottes immer und immer wieder erinnert. So auch wieder in dieser Portion. Und da unser allwissende Gott sich sicherlich etwas dabei gedacht hat, warum er immer und immer wieder wiederholt, dass wir alle seine Gebote beschützen und tun sollen, sollten wir der vollkommenen Weisheit unseres Gottes folgen und es hier in diesem Video ebenfalls wiederholen. Anmerkung zu den gleich folgenden Versen: Überall, wo die meisten deutschen Übersetzungen das hebräische Shama mit halten übersetzen, sollten wir darin das Verständnis hinter diesem Wort im Blick behalten. Es sagt bekanntlich wesentlich mehr aus, nämlich das schon in den Portionen zuvor mehrfach erwähnte Bewahren, Beschützen und Bewachen des Gesetzes. 5. Mose 26, 14. Ich habe der Stimme des Höchsten, meines Gottes, gehorcht. Ich habe getan nach allem, was du mir geboten hast. 5. Mose 26, 16 bis 18. An diesem Tag gebietet dir der Höchste, dein Gott, diese Satzungen und Rechte zu tun. So halte und tu sie mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele. Du hast heute dem Höchsten sagen lassen, dass er dein Gott sein soll und dass du auf seinen Wegen wandeln und seine Satzungen und seine Gebote und seine Rechte halten und seiner Stimme gehorchen willst. Und der Höchste hat dir heute sagen lassen, dass du ihm ein Eigentumsvolk sein sollst, so wie er zu dir geredet hat, und dass du alle seine Gebote halten sollst. 5. Mose 27, 1. Und Mose und die Ältesten von Israel geboten dem Volk und sprachen: Haltet das ganze Gebot, das ich euch heute gebiete. 5. Mose 28, 1. Und es wird geschehen, wenn du der Stimme des Höchsten, deines Gottes, fleißig gehorchst, dass du darauf achtest, alle seine Gebote zu tun, die ich dir heute gebiete, so wird der Höchste, dein Gott, dich zur Höchsten über alle Nationen der Erde machen. 5. Mose 28, 9. Der Höchste wird dich als ein heiliges Volk für sich bestätigen, wie er dir geschworen hat, wenn du die Gebote des Höchsten, deines Gottes, hältst und auf seinen Wegen wandelst. Und 5. Mose 28, 13 bis 14. Du wirst nur immer höher kommen und nicht abwärts gehen, wenn du den Geboten des Höchsten, deines Gottes, gehorchst, die ich dir heute zu halten und zu tun gebiete, und nicht abweichst von allen Worten, die ich euch heute gebiete, weder zur Rechten noch zur Linken. Und der letzte Vers dieser Portion, 5. Mose 28, 8. So haltet denn die Worte dieses Bundes und tut sie, damit ihr Gelingen habt in allem, was ihr tut. Diese ganzen Verse und das Nichtvergessen des Gesetzes greift Jakobus, wie zuvor gelesen, folgendermaßen auf. Jakobus 1, 25. Wer aber ständig auf das vollkommene Gesetz Gottes achtet, das Gesetz, das uns frei macht, und befolgt, was es sagt, und nicht vergisst, was er gehört hat, den wird Gott segnen. Gewichtung zwischen Segen und Fluch. Warum wird in dieser Lesung der Fluch mehr fokussiert als der Segen? Es gäbe sicherlich viele Möglichkeiten, auf diese Frage zu antworten, aber die vielleicht anschaulichste für uns ist das Beispiel der Eltern zu ihren Kindern. Natürlich lehren Eltern ihren Kindern die positiven Aspekte des Gehorsams, aber ohne die Androhung der negativen Strafen bei Ungehorsam geht es nicht. Und die Erfahrung zeigt, dass meist Letzteres viel häufiger Anwendung findet als das Erstere. Warum das so ist, wissen wir alle. Kinder wollen gerne das tun, was ihren Wünschen und Vorstellungen entspricht. Gehorsam gegenüber den Eltern ist da erst einmal zweitrangig. Genau dasselbe Problem haben auch wir. Warum? Weil nämlich das Trachten des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist, denn es unterwirft sich dem Gesetz Gottes nicht und kann es auch nicht. Und die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Wir aber sind nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in uns wohnt. Wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. Römer 8, 7-9. Wenn Gottes Geist in uns wohnt, dann werden wir auch mehr und mehr im Geist wandeln, wenn wir seinem Geist in uns Raum geben, sprich mehr und mehr unser Fleisch mit Gottes Hilfe bezwingen. Dieses Bezwingen unserer fleischlichen Natur und das im Geist wandeln wird uns dazu bringen, dass wir das, was Gott uns in seinem heiligen Gesetz geboten hat, dann auch tun. Somit wären wir wieder am Anfang dieses Videos, wo es darum ging, dass Gott es in uns bewirkt, dass das, was wir vergessen hatten und aus der Schwachheit unseres Fleisches heraus nicht tun wollten, jetzt durch seinen Geist in uns von Herzen tun wollen, weil er es bewirkt. Dieses Mal eine andere Stelle dazu. Hesekiel 11, 19-20. Und ich werde ihnen ein Herz schenken, in dem Einigkeit herrscht, und werde ihnen einen neuen Geist geben. Ich nehme das Herz aus Stein aus ihrem Körper und gebe ihnen stattdessen ein Herz aus Fleisch, damit sie sich an mein Gesetz halten und meine Gebote beachten und befolgen. Dann werden sie wirklich mein Volk sein und ich werde ihr Gott sein. Dieses Versprechen Gottes im Hinterkopf habend, verstehen wir dann auch folgende Worte des Paulus besser, der diesen Wandel im Gesetz gemäß dem Geist wie folgt aufgreift. Römer 8, 3-4. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch kraftlos war, das tat Gott, indem er seinen Sohn sandte in der gleichen Gestalt wie das Fleisch der Sünde und um der Sünde willen und die Sünde im Fleisch verurteilte, damit die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in uns erfüllt würde, die wir nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Der Geist Gottes, sein Beistand in uns, hilft uns, dass wir dem Fluch entkommen und endlich das tun, was unser Gott schon immer von uns forderte und sein Sohn uns in Vollkommenheit vorlebte, das Halten seiner Gebote von Herzen. Nicht um dadurch errettet zu werden oder aus Furcht, sondern aus wahrhaftiger Liebe zu Gott und unserem Nächsten. Da wir aber noch alle auf dem Weg sind, sprich unser Fleisch noch gegen den Geist Gottes in uns kämpft, müssen wir diesen Kampf erkennen und durch Gottes Gnade und Hilfe gewinnen. Römer 7,18 und die Verse 24-25. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. So diene ich selbst nun mit der Gesinnung dem Gesetz Gottes, mit dem Fleisch aber dem Gesetz der Sünde. Warum dienen wir dem Gesetz Gottes? Natürlich, weil wir wissen dürfen, dass das Gesetz heilig und das Gebot heilig, gerecht und gut ist. Römer 7,12. Leben wir mehr und mehr nach seinem heiligen Gesetz, sprich mehr und mehr gemäß dem Geist, dann werden wir mehr und mehr Segen in unser und in das Leben der Menschen um uns herum bringen. Und gehen wir fehl, dann sollten wir a. wie ein Kind gesunde Ehrfurcht vor den Warnungen unseres Gottes haben und b. seinen Thron der Gnade aufsuchen, uns hinknien, um Vergebung bitten und wieder aufstehen, um es zukünftig durch seinen Geist befähigt, besser zu machen. Hebräer 4, 14 bis 16. Da wir nun einen großen Hohenpriester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen Hohenpriester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Die Historie des Hauses Juda als Erfüllung biblischer Prophetie. Zu diesem letzten Abschnitt haben wir auf unserer anderen Webseite Was wäre wenn bereits ein Video gepostet. Obwohl die Zielgruppe dort eher, sagen wir mal, Ungläubige sind, können solche Inhalte auch für uns dienlich sein. Sowohl als Bestätigung dafür, dass unser Gott die Geschehnisse dieser Welt unerschütterlich im Griff hat und biblische Prophezeiungen sich erfüllen werden, als auch dienlich dafür, dass wir anderen in unserem Umfeld mit der richtigen Art und Weise auf biblische Prophezeiung aufmerksam machen können. Das Besondere an den gleich folgenden Prophezeiungen ist, dass sie leider keine verheißungsvollen Ereignisse beschreiben. Das heißt, wenn man sich mit einer Person unterhält, die noch nicht von der Glaubwürdigkeit der Bibel überzeugt ist, aber aufrichtig interessiert ist, könnte man diese Person zum Beispiel fragen, wenn aus deiner Sicht Menschen, in dem Fall die Juden, die Bibel geschrieben haben sollten, wieso stehen dann so desaströse Ereignisse für sie darin? Wie kamen sie darauf, sich solch katastrophale Dinge auszudenken, die dann Jahrhunderte und Jahrtausende später auf sie selbst zutreffen sollten? Der zweite wichtige Punkt, der an diesen ersten anknüpft, ist, dass man diese Prophezeiung nun rückblickend historisch überprüfen kann. Das heißt, jeder, egal wer, kann die Glaubwürdigkeit der Bibel nicht anhand von subjektiven Meinungen, sondern anhand von objektiven Fakten prüfen. Hier nun das Video. Was wäre, wenn die Geschichte der Juden von der Antike bis heute bereits vorhergesagt wurde? Grundlegendes: Biblische Prophetie ist nicht, wie viele meinen, vordergründig dafür da, um in die Zukunft zu blicken, was in einem gewissen Rahmen auch möglich ist, sondern sie ist vielmehr dazu da, dass, wenn etwas geschehen ist, man anhand dieser historischen Fakten die Fakten der Bibel verifizieren kann. Leider ist es so, dass selbst diejenigen, die an die Bibel glauben, es andersherum verstehen. Anders formuliert, die Bibel beweist unter anderem ihren göttlichen Anspruch nicht dadurch, dass man durch sie in die Zukunft blicken kann, sondern dadurch, dass man durch sie zurückblicken und erkennen kann, dass diese Ereignisse bereits vorher niedergeschrieben wurden. Das eine sind Spekulationen, teilweise sehr wilde, das andere sind Fakten. Wirkliche historische Fakten, die jeder Gläubige wie auch jeder Atheist für sich selbst sachlich, neutral und nüchtern überprüfen kann. Man kann also ein Geschichtsbuch aufschlagen, daneben die Bibel legen und historische Ereignisse miteinander vergleichen. An dieser Stelle kommt dann meist der Einwand: Naja, die Prophezeiungen der Bibel sind bildhaft und daher auf alles Mögliche anzuwenden. Wir können diesen Einwand nachvollziehen, werden hier aber ein ganz konkretes Beispiel bringen, das dem nicht so ist. Weil die Prophetie, die wir gleich näher betrachten werden, vor unseren Augen geschieht. Gleichzeitig ist sie problemlos historisch nachprüfbar, das heißt, Teile dieser Prophezeiung haben sich bereits erfüllt. Viele, selbst Unwissende der Geschichte, kennen diese Ereignisse. Ferner, wie bereits erwähnt, die Prophetie ist nicht bildhaft formuliert, sondern sehr klar und genau. Man kann sie sehr schnell und ohne Hin- und Herspringen in der Bibel anhand von wenigen Zeilen erfassen. Die Prophezeiung ist noch nicht abgeschlossen und bietet daher Spannung für die nähere Zukunft und einiges mehr. Wir lesen nun eine Passage aus der Bibel dazu und listen der Kürze wegen lediglich 10 Punkte auf.
Diese enthalten metapherfreie, detaillierte Beschreibungen über das Volk Israel und was genau geschehen wird, wenn es sich durch ihren freien Willen dazu entscheiden sollte, in Rebellion zu Gott zu leben. Wir lesen dazu aus dem 5. Buch Mose: Deine Söhne und deine Töchter werden einem anderen Volk gegeben werden, und deine Augen werden es sehen und werden nach ihnen schmachten den ganzen Tag, aber deine Hand wird machtlos sein. Die Frucht deines Landes und all deine Arbeit wird ein Volk verzehren, das du nicht kennst, und du wirst nur unterdrückt und geplagt sein alle Tage. Und du wirst wahnsinnig werden vor dem Anblick deiner Augen, den du erblickst. Söhne und Töchter wirst du zeugen, aber sie werden dir nicht gehören, denn sie werden in die Gefangenschaft gehen. Der Fremde, der in deiner Mitte ist, wird höher und höher über dich emporkommen, und du wirst tiefer und tiefer hinabsinken. Das Unheil, das über euch und eure Nachkommen hereinbricht, wird allen für immer ein abschreckendes Beispiel sein. Und sie wird dich belagern in allen deinen Toren, bis deine Mauern, die hohen und festen, auf die du vertraust, in deinem ganzen Land gefallen sind. Und sie wird dich belagern in allen deinen Toren, in deinem ganzen Land, das dein Gott dir gegeben hat. Und ihr werdet umkommen unter den Nationen, und das Land eurer Feinde wird euch fressen. Er wird euch fortjagen zu fremden Völkern bis in die fernsten Länder der Erde. Du wirst zum Entsetzen werden, zum Sprichwort und zum Gespött bei allen Völkern. Bevor wir einen Blick in die Historie werfen, kurz ein Grundsatz von biblischer Prophetie, das Prinzip der Wiederholung. In der Bibel steht geschrieben: Was einst gewesen ist, das wird wieder sein, und was einst geschehen ist, das wird wieder geschehen. Das heißt, dass Teile oder alle Punkte einer Prophetie sich immer und immer wieder wiederholen können, um so irgendwann voll und ganz in Erfüllung zu gehen. Man kennt dieses Prinzip, nur dass es bei uns "die Geschichte wiederholt sich" heißt. Nun der Blick in die Historie. Die Geschichte des israelitischen Volkes zeigt eindeutig, dass sich dieses Prinzip erfüllt. Das heißt, die Geschichte wiederholt sich tatsächlich. Denn die oben genannten Prophezeiungen haben sich nicht nur einmal, sondern sie haben sich gleich mehrmals wiederholt, unter anderem in den folgenden Jahren. 722 vor Christus wurde ein großer Teil Israels, das sogenannte Nordreich bestehend aus 10 der 12 Stämmen, durch die Assyrier belagert, gefangen genommen und weggeführt und so im Weltreich Assyriens unter alle Völker zerstreut. Für einen historischen Beleg siehe in einem Geschichtslexikon nach oder klicke diesen Wikipedia-Eintrag zum Nordreich Israel an. 597 vor Christus wurde das Südreich, also die übrigen zwei Stämme, durch Babylon gefangen genommen. Auch hier wiederholte sich die Geschichte noch einmal. 70 Jahre später kamen die beiden Stämme zurück und wurden dann ca. 70 nach Christus erneut in alle Himmelsrichtungen zerstreut. Die Querverweise findet ihr unten in der Videobeschreibung. Im Laufe der Geschichte fand dieser Vorgang mehrere Male statt. Wen das genauer interessiert, kann unter anderem hier nachlesen: über die antike Judenfeindschaft, die Geschichte der Juden im Mittelalter oder die Judenfeindlichkeit oder auch ein sehr guter Kurzüberblick, die jüdische Diaspora. All dies fand aber seine bisher schlimmste Erfüllung zur Zeit des Zweiten Weltkrieges. Da wir in der heutigen Zeit diese schrecklichen Ereignisse des Holocausts am ehesten nachvollziehen können, kann man sich unter diesem Gesichtspunkt die oben genannten Verse noch einmal durchlesen und vor Augen führen und genau erkennen, wie exakt diese Details zutreffen, unter anderem folgende: die Kinderdeportation aus und zu den Konzentrationslagern, aber die verzweifelten Eltern sind machtlos dagegen. Deine Söhne und deine Töchter werden einem anderen Volk gegeben werden, und deine Augen werden es sehen und werden nach ihnen schmachten den ganzen Tag, aber deine Hand wird machtlos sein. Söhne und Töchter wirst du zeugen, aber sie werden dir nicht gehören, denn sie werden in die Gefangenschaft gehen. Der schon fast surreale Zustand und Anblick: und du wirst wahnsinnig werden vor dem Anblick deiner Augen, den du erblickst. Alle Welt kennt das Unheil, das dem jüdischen Volk widerfahren ist. Das Unheil, das über euch und eure Nachkommen hereinbricht, wird allen für immer ein abschreckendes Beispiel sein. Bis heute dient das, was mit dem jüdischen Volk geschehen ist, tatsächlich, wie es die Bibel prophezeit hat, als abschreckendes Beispiel. So trifft auch der letzte Punkt zu: Du wirst zum Entsetzen werden, zum Sprichwort und zum Gespött bei allen Völkern. Unabhängig davon, wie man zu Israel steht, manche spotten, manche nicht, kann man eines unwiderlegbar und sachlich festhalten. Kein Volk in der Menschheitsgeschichte musste das durchmachen, was das jüdische Volk durchmachen musste. Und das, wie wir gesehen haben, nicht nur einmal. Wir möchten durch diese Aussage andere grauenvolle Ereignisse, die mit anderen Völkern geschehen sind, keineswegs schmälern. Aber als Außenstehende kann man sagen, in all der Zeit wurde dieses Volk wie kein anderes von anderen Menschen unterdrückt, zu eigen gemacht, ausgebeutet, gehasst, verfolgt, vertrieben, versklavt und leider vieles mehr. Der neunte Punkt fehlt noch. Vor dem Zweiten Weltkrieg war diese Prophezeiung besonders deutlich: die Zerstreuung der Juden in alle Himmelsrichtungen. Er wird euch fortjagen zu fremden Völkern bis in die fernsten Länder der Erde. So wie die Zerstreuung in die fernsten Länder der Erde prophezeit wurde, so auch ihre Rückkehr. Für alle, die sich mit der jüngsten Geschichte nicht auskennen: knapp 2000 Jahre lang waren die Juden ohne Land. Sie waren wie prophezeit unter alle Völker zerstreut. Jedoch, wie durch ein Wunder, erhielten sie nach dem Zweiten Weltkrieg einfach so ihr Land zurück. Auch wenn das Land umstritten ist, was übrigens ebenfalls prophezeit ist, wurden die Vertriebenen aus den fernsten Ländern der Erde gesammelt und ins Land zurückgebracht. Auch das wurde natürlich vorhergesagt. Wenn deine Vertriebenen am Ende des Himmels wären, so wird dein Gott dich von dort sammeln und dich von dort holen. Und dein Gott wird dich in das Land bringen, das deine Väter besessen haben, und du wirst es besitzen. Und er wird dir Gutes tun und dich mehren über deine Väter hinaus. Und auch folgende Stelle: darum sprich, so spricht Gott: ja, ich werde euch aus den Völkern sammeln und euch zusammenbringen aus den Ländern, in die ihr zerstreut worden seid, und werde euch das Land Israel geben. Kein Volk, keine Kultur in der Menschheitsgeschichte hat je ohne ein eigenes Land überlebt. Keines. Alle wurden, wie man sagt, assimiliert, aber nicht so das jüdische Volk. Sie behielten ihre Zugehörigkeit zu ihrer Kultur, zu ihrer nationalen Identität und zu ihrem Land, ebenso wie es prophezeit wurde. Und sie kehrten aus allen Himmelsrichtungen zurück. Man kann nun denken, was man will, aber das sind ziemlich präzise Erfüllungen, ziemlich präzise Angaben. Das kann und sollte man nüchtern stehen lassen. Wir wollen nun kurz anmerken: wer ganz genau aufgepasst hat, hat vielleicht gemerkt, dass sich die Prophetie noch nicht ganz erfüllt haben kann. Denn wo sind die restlichen 10 Stämme, die 722 vor Christus durch Assyrien weggeführt worden sind? Wen diese Frage interessiert, der halte die Augen offen, blicke nach Jerusalem und schaue, ob nicht irgendwie, quasi aus dem Nichts, irgendwelche Menschen auftauchen, die behaupten, dass ihre Vorfahren zu diesem israelitischen Volk gehören und ebenfalls zurück in ihr Land wollen.
Wie wir wissen dürfen, sind wir die Erfüllung einer anderen, ebenfalls jahrtausendelangen Prophezeiung. Denn unser Messias Jeschua ist von unserem himmlischen Vater vor allem dafür gesandt worden. Matthäus 15, 24. Er aber antwortete und sprach: ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Und wir dürfen uns vor allem deswegen zu diesen verlorenen Schafen zählen, weil kurz, knapp und auf den Punkt gebracht Folgendes auf uns zutrifft. Hebräer 8,10: sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel schließen werde nach jenen Tagen, spricht der Herr: ich will ihnen meine Gesetze in den Sinn geben und sie in ihre Herzen schreiben. Und ich will ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk sein. Und dieser neue Bund, vielmehr erneuerte Bund, sorgt dafür, dass die in alle Völker zerstreuten Nachfahren der 10 Stämme des Hauses Israel, die das Gesetz von Gott in ihre Herzen geschrieben bekommen haben, wieder der Stimme des Höchsten, ihres Gottes, gehorchen. Dies alles war bereits vor über 3000 Jahren prophezeit worden. 5. Mose 4, 27 bis 31. Und der Höchste wird euch unter die Völker zerstreuen. Aber ihr werdet von dort den Höchsten, deinen Gott, suchen. Und du wirst ihn finden, wenn du mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele nach ihm fragen wirst. In deiner Bedrängnis und wenn alle diese Dinge dich treffen werden am Ende der Tage, wirst du umkehren zu dem Höchsten, deinem Gott, und seiner Stimme gehorchen. Denn ein barmherziger Gott ist der Höchste, dein Gott. Er wird dich nicht lassen und dich nicht verderben und wird den Bund deiner Väter nicht vergessen, den er ihnen geschworen hat. Damit mehr und mehr Menschen zum wahren Glauben kommen und die bereits Umgekehrten mit ihrem ganzen Herzen umkehren, braucht es Bedrängnis. So der heilige Text. Auch dieses Verständnis wird sehr häufig im NT wiederholt. Hier nur eines von vielen Beispielen aus Apostelgeschichte 14, 22. Sie stärkten die Jünger und ermutigten sie, dem Glauben treu zu bleiben mit den Worten: Nur durch viel Bedrängnis können wir in das Reich Gottes eingehen. Wie zuvor bei den Flüchen gilt auch hier bei der Bedrängnis: Weil unser schwaches Fleisch sich gerne wohlfühlt, braucht es Maßnahmen Gottes, die uns aufrütteln und aufwecken und so verstehen lassen, was eigentlich gerade der aktuelle Zustand in dieser Welt ist: Gottlosigkeit, Ungerechtigkeit, Lüge, Chaos und Lieblosigkeit, auch im Volk Gottes. Dennoch, irgendwie fühlen sich die allermeisten von uns wohl. Da sich das aber ändern muss und wird, braucht es für unser Wohlfühlfleisch Bedrängnis. So war es bei unserem unveränderlichen Gott schon immer. 5. Mose 26, 7-9. Da schrien wir zu dem Höchsten, dem Gott unserer Väter. Und der Höchste hörte unsere Stimme und sah unser Elend und unsere Mühsal und unseren Druck. Und der Höchste führte uns aus Ägypten heraus mit starker Hand und mit ausgestrecktem Arm und mit großem Schrecken und mit Zeichen und mit Wundern. Und er brachte uns an diesen Ort und gab uns dieses Land, ein Land, das von Milch und Honig fließt. Und genau so wird es wieder sein, unter anderem weil Folgendes gilt: Was da ist, das ist schon vor Zeiten gewesen, und auch was sein wird, ist schon vor Zeiten gewesen. Und Gott sucht das Vergangene wieder hervor. Prediger 3,15. Und da unser Gott das Vergangene wieder hervorsucht, wird es eine erneute Drangsal geben, die das Volk Gottes aufweckt. Sowohl die verlorenen Schafe des Hauses Israel, als auch die Geschwister aus dem Hause Juda. Bis es soweit ist, treffen auf unser Volk leider noch Worte wie diese hierzu. 5. Mose 28,28. Der Höchste wird dich schlagen mit Wahnsinn und mit Blindheit und mit Verwirrung des Geistes. Die wörtliche Übersetzung lautet: mit Blindheit und der Verwirrung des Herzens. Welch eine traurige Wahrheit. Denn oft ist es so, dass in der Tat das Herz und gar nicht so sehr der Verstand die Hürde ist, die einen daran hindert, in der Verwirrung unserer Zeit Gottes Wahrheit so anzunehmen, wie sie geschrieben steht. Man könnte sagen, dass wir eben nicht aus ganzem Herzen nach ihm suchen und daher fern von ihm sind. Jesaja 29, 13. Und der Herr hat gesprochen: Weil dieses Volk sich mit seinem Mund naht und mich mit seinen Lippen ehrt und sein Herz fern von mir hält und ihre Furcht vor mir angelerntes Menschengebot ist, darum, siehe, will ich fortan wunderbar mit diesem Volk handeln, wunderbar und wundersam. Und die Weisheit seiner Weisen wird zunichte werden und der Verstand seiner Verständigen sich verbergen. Für das Haus Juda, die laut Jeremia 3 noch im Bund sind, bedeuten diese Verse vor allem das Hinzufügen von Menschengeboten und das Nichterkennen ihres Messias. Und für das laut Jeremia 3 geschiedene Haus Israel bedeutet es die Verwerfung der heiligen Weisung, also dem Gesetz Gottes, und das Nichterkennen ihrer Zugehörigkeit zum Volk Gottes Israel. Aber am Ende, unserem treuen Gott sei es gedankt, der alle seine Worte und Versprechen einhalten wird, werden sich auch die gleich folgenden Worte erfüllen. Zuerst die Stelle aus der Tora, die sich auf ganz Israel bezieht, und dann die unübersehbare Parallele aus Jeremia, die explizit auf die beiden Häuser Juda und Israel eingeht. 5. Mose 26, 18-19. Und der Höchste hat dir heute sagen lassen, dass du ihm ein Eigentumsvolk sein sollst, so wie er zu dir geredet hat, und dass du alle seine Gebote halten sollst, und dass er dich zur Höchsten über alle Nationen machen will, die er gemacht hat, zum Ruhm und zum Namen und zum Schmuck, und dass du dem Höchsten, deinem Gott, ein heiliges Volk sein sollst, so wie er geredet hat. Und Jeremia 33, 6-9 und der Vers 14. Siehe, ich will ihr einen Verband anlegen und Heilung bringen und sie heilen, und ich will ihnen eine Fülle von Frieden und Wahrheit offenbaren. Und ich werde die Gefangenschaft Judas und die Gefangenschaft Israels wenden und werde sie bauen wie am Anfang. Und ich werde sie reinigen von all ihrer Ungerechtigkeit, womit sie gegen mich gesündigt haben. Und ich werde alle ihre Ungerechtigkeiten vergeben, womit sie gegen mich gesündigt haben und womit sie von mir abgefallen sind. Und sie soll mir zum Freudennamen, zum Ruhm und zum Schmuck sein bei allen Nationen der Erde, die all das Gute hören werden, das ich ihnen tue. Und sie werden zittern und beben über all das Gute und über all den Frieden, den ich ihr angedeihen lasse. Siehe, Tage kommen, spricht der Höchste, da ich das gute Wort erfüllen werde, das ich über das Haus Israel und über das Haus Juda geredet habe.